Klar soweit? Der Themenpodcast der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung.
Orange Day. Gewalt gegen Frauen. Fast täglich Femizide in Deutschland. Mehr häusliche Gewalt auch in der Region Hannover. Hohe Dunkelziffer. Wer kann helfen? Und an wen kann ich mich wenden?
Am Montag, am 25. November, ist Orange Day. Der internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Gut, dass es den gibt. Und schlimm, dass es den geben muss. Gerade hat die Bundesregierung ein Lagebild zur häuslichen Kriminalität herausgegeben. Demnach gab es im Jahr 2023 gut 180.000 derartige Fälle. In gut 80% davon sind Frauen und Mädchen die Opfer. Und statistisch gibt es an fast jedem Tag in Deutschland einen Femizid. Einen Mord an einer Frau, weil sie Frau ist. Ich bin Redakteur Volker Wiedersheim und spreche in dieser Folge des Podcasts Klar soweit über diesen Themenkomplex mit der Kollegin Johanna Stein und dem Kollegen Manuel Behrens. Hallo Johanna und hallo Manuel.
Hallo.
Hallo.
So, das ist ein Thema, in dem es natürlich, der Titel sagt es auch schon, um Gewalt geht und das kann triggern. Deshalb in den Shownotes gibt es Anlaufstellen für Menschen, für Frauen, Personen, die Opfer von häuslicher Gewalt sind oder die in ähnlichen Kontexten Anlaufstellen für ihr Hilfe ersuchen, brauchen. Also in den Shownotes gibt es alles das. Schaut da bitte nach, wenn das für euch wichtig ist. Manuel, du kennst die Zahlen aus diesem Lagebild so ein bisschen. Du kennst auch Fälle hier aus der Region. Hol uns doch bitte mal so in ein paar Details aus diesen Statistiken rein.
Ich glaube, die allerwichtigste Entwicklung hast du gerade schon in deiner Einleitung richtig gesagt, und zwar, dass inzwischen, muss man sagen, an so gut wie jedem Tag ein Mädchen oder eine Frau Opfer eines Femizids wird. Da hat sich die Entwicklung jetzt auf 360 Taten im Jahr entwickelt, also 360 getötete Frauen oder Mädchen. Vor gut zwei Jahren ging diese schreckliche Formel noch, dass jeden zweiten beziehungsweise dritten Tag eine Frau oder Mädchen Opfer eines Femizids wird. Und ja, jetzt sind wir inzwischen bei fast täglich Taten bundesweit angelangt. Das ist so die bundesweite Entwicklung, die jetzt gerade vorgestellt wurde. Ich kann es ganz kurz, ohne mit allzu vielen Zahlen um mich zu schmeißen, nochmal auf Niedersachsen runterbrechen. Da hatten wir im vergangenen Jahr, lass mich hier kurz schauen, 30.000 Taten ungefähr, das ist ein Anstieg um ungefähr 3.000 Taten zu 2022, und in der Region Hannover hatten wir 6.200 Fälle häuslicher Gewalt, das ist ein Anstieg von 12% zu 2022, also dieser Trend, den wir leider haben bundesweit, der setzt sich auch in Niedersachsen und in der Region Hannover so durch.
Spielt es dabei eine Rolle, dass es mehr Delikte gibt, dass aber auch so ein ganz wichtiges Motiv im Kontext mit diesen Fällen Scham geringer wird und häufiger diese Fälle zur Anzeige gebracht werden? Weiß man da irgendwas oder gibt es da nur so ein vages Bauchgefühl?
Es ist beides richtig, was du sagst. Zum einen steigen die Anzeigen bei häuslicher Gewalt nur sehr langsam, und zum anderen liegt das halt auch daran, weil das Ganze sehr scham- und natürlich vor allem angstbehaftet ist. Man kann, glaube ich, ganz gut das Bild von dem bekannten Eisberg nehmen, dem Teil, den man über Wasser sieht, der relativ klein ist, und dem Teil unter Wasser, der sehr, sehr groß ist. Die Zahlen, von denen wir hier sprechen, das ist der obere Teil. Also 180.000 Taten deutschlandweit pro Jahr ist das, was wir sehen. Der viel, viel, viel größere Teil ist der, den wir nicht sehen. Deswegen ist dieser ganze Bereich häusliche Gewalt, hat so ein bisschen was von einem Mosaik, was sich nur ganz, ganz schwer zusammensetzen lässt. Also das LKA Niedersachsen, das Landeskriminalamt, bringt alle paar Jahre mal so ein Lagebild, so eine Dunkelfeldstudie zu häuslicher Gewalt drauf. Das ist dann eine Umfrage, da wurden, glaube ich, 40.000 Menschen befragt zu ihren Erfahrungen mit häuslicher Gewalt. Und da gab es dann so Erkenntnisse wie zum Beispiel, dass auch Frauen aus eher bildungsnahen Schichten eher Opfer häuslicher Gewalt werden, wie auch Frauen, die einen Migrationshintergrund haben. Das Problem ist natürlich, dass bei diesen Studien dann nicht gefragt wird, warum ist das eigentlich so? Ne? Deswegen setzt sich da so ganz langsam dann irgendwie so ein Mosaikfeld oder so ein Mosaikbild zusammen. Aber so richtig aufschlussreich sind wir dem Ganzen noch nicht nahe gekommen. Das lässt sich dann tatsächlich immer so am besten traurigerweise noch über das, was wir vor Gericht so zum Beispiel erkennen, ne, wenn da so die Einzelgeschichten ans Bild kommen von den Schicksalen der getöteten Frauen.
Ja. Vor Gericht spielen auch zwei Fälle aus dem weiteren Umfeld. Es gab diese schreckliche Tat, man könnte sie einen erweiterten Femizid nennen, eines Soldaten. Das spielte, glaube ich, in der Nähe von Vechta, Bremerhaven.
In Schesel,
der Ecke,
genau.
In Schesel, nicht Bremerhaven, Entschuldigung, Schesel. Und der hat nicht etwa seine Frau getötet, sondern deren beste Freundin und deren Kind und den Nebenbuhler.
Ja, genau.
Und gab es noch ein weiteres Opfer?
Die Mutter des Nebenbuhlers noch.
Die Mutter des Nebenbuhlers. Vor den Augen des Vaters, glaube ich. Ne?
Ja, genau.
Dieser Fall wird jetzt im Moment verhandelt. Ein weiterer Fall beschäftigt oder hat gerade die Gerichte beschäftigt, der stammt aus Göttingen. Da hat ein Vater vor den Augen von seinen vier Kindern die Mutter erstochen. Eine sehr blutige Tat, hatte dann noch ein Nachspiel, weil der Vater in Haft, die Mutter tot und Jugendämter mehrerer Kommunen schoben sich dann die Zuständigkeit für diese vier Kinder hin und her und lange Zeit hat sich um die eigentlich gar keiner richtig gekümmert. Fälle hier aus der Region gibt es auch, Manuel. Du kennst sie. Kannst du mal einen Überblick geben, was uns da so zuletzt beschäftigt hat?
Vor kurzem hat wieder ein Prozess zu einem versuchten Femizid begonnen. Der ist auch sehr brutal. Das hat sich zugespielt im August vergangenen Jahres. Da ist der noch Lebensgefährte einer jungen Frau zu deren Arbeitsplatz gegangen. Das war eine Wurstbazar-Filiale, also zynischerweise noch eine Schlachterei, hat die an ihrem Arbeitsplatz aufgesucht und hat sie dort mit einem Messer mehrfach in den Bauch oder in den Oberkörper gestochen, vor den Augen von Kunden und ihren Kollegen, und hat sich dann abgesetzt nach Serbien, wo er gerade erst quasi ausgeliefert wurde. Das ist so der aktuellste Fall. Sonst, was glaube ich vielen Menschen hier aus der Region noch sehr in Erinnerung geblieben ist, ist der Fall Leonie, der junge Frau, die mit 21 Jahren von ihrem Ex-Freund, die hatten sich gerade getrennt, in ihrer Wohnung niedergestochen wurde und dann auf dem Gehweg vor ihrer Wohnung verblutet ist. Der junge Mann wurde dann, das war dieses Jahr, wegen Totschlags zu 11 Jahren Haft verurteilt. Das sind so die beiden Fälle, etwas länger schon her, aber auch noch gut in Erinnerung, glaube ich, ist der Fall Esra C., der jungen Jesidin, die in Burgdorf auch auf offener Straße mitten in der Innenstadt von ihrem Partner niedergestochen wurde, weil sie sich von ihm trennen wollte und gerade auf dem Weg zum Scheidungsanwalt war. Und ja, mit den Fällen, die du auch gerade gesagt hast, sind es oft die Fälle, dass die Frau Trennungsabsichten hat oder sich schon getrennt hat und dann aus Zurückweisung, aus Verlustangst oder halt auch aus irgendwelchen Anspruchsgründen, die Männer haben, es dann zur totalen Eskalation kommt, bei der die Frauen dann Opfer werden.
Johanna, kennst du dieses Schlagwort Femizid schon länger oder findest du, dass durch die Benutzung des Schlagworts tatsächlich jetzt die gesamte Diskussion über dieses Deliktfeld ehrlicher wird?
Ja, ich finde auf jeden Fall, dass es sehr viel Sinn ergibt, dieses Wort zu benutzen. Ich glaube, ich kenne das jetzt auch nicht viel länger als du. Also so in den vergangenen Jahren ist es immer mehr aufgekommen, dass ja auch die Berichterstattung kritisiert wurde, wenn dann von Beziehungstat oder Beziehungsdrama oder Ehrenmord oder sowas die Rede war. Weil
Familiendrama ist auch so eine früher häufig verwendete Floskel.
Wenn ein Mann seine gesamte Familie ermordet, und dann ist es ein Familiendrama. Und ich finde dieses Wort Familiendrama oder Beziehungsdrama, das ich stelle mir da erstmal irgendwie auch so ein Streit vor und irgendwie so mehrere schuldige Parteien. Dabei ist es ja eigentlich bei einem Femizid ganz eindeutig. Ein Mann hat eine Frau umgebracht. Und ja, ich finde auch diese Definition, weil sie eine Frau ist, immer so ein bisschen schwierig, weil, also er tötet ja nicht wahllos irgendwelche Frauen, sondern er tötet eben eine Partnerin oder eine Ex-Partnerin. höchstwahrscheinlich, weil er da irgendwie ein Anspruchsdenken hat, so wie Manuel eben schon gesagt hat, weil vielleicht die Beziehung kurz vor dem Ende steht und der Mann sich dann denkt, also wenn ich sie nicht haben kann, dann darf sie auch niemand anderes haben. Und deswegen bringt er die Frau dann um. Und Femizid ist ja kein irgendwie juristischer Begriff, der da relevant wäre, aber ich finde, in der gesellschaftlichen Debatte ist es schon wichtig, das klar zu benennen, wer hier eigentlich wen umbringt.
Mich hat der Fall, in dem der Täter der Soldat gewesen ist, der auch militärische Spezialausbildung hatte, als Scharfschütze, glaube ich.
Ja, und die Waffen vor allem.
Und die Waffen hatte. Mich hat diese besondere Perfidie so angefasst, dass der die Partnerin, die sich von ihm trennen wollte oder bereits getrennt hatte, eben nicht getötet hat, sondern sie leben lassen wollte, um ihr den maximalen Schmerz zuzufügen, dass er alle ihr liebsten Personen tötet. Das ist hat dann damit zu tun, dass die psychische Architektur von Macht irgendwie ein komisches Eigenleben entwickelt, oder nicht? Wie seht ihr das?
Ja, der Schesel-Fall ist, glaube ich, besonders außergewöhnlich, weil dieser Mann halt vor allem die Voraussetzungen dazu hatte, wie du sagtest, durch seine Ausbildung und seine Waffen, die er nun mal hatte. Ist jetzt sehr spekulativ, drüber nachzudenken, wie es wäre, wenn er kein Bundeswehrsoldat gewesen wäre, sondern wie andere Täter in Anführungszeichen nur das Küchenmesser gehabt hätte, ob das dann genauso abgelaufen wäre. Und was in seinem Kopf tatsächlich vorging, das müssen natürlich dann Psychiater vor Gericht feststellen, die sich mit dem genauer auseinandersetzen. Das finde ich von außen immer schwer zu beurteilen. Mhm. Was man, finde ich, bei Tätern öfter feststellt, ist, dass sie vor Gericht dann sagen, die können sich das im Nachhinein oft gar nicht erklären, diesen Moment, wo es dann passiert. Ne, das sind ja auch oft erstmal normale Leute, aber es kommt dann zu dieser Situation, wo die sich nicht mehr unter Kontrolle haben, was sie eigentlich müssten. Und dann können die sich im Nachhinein überhaupt nicht erklären, wie es zu dem Moment kam, dass sie zugestochen haben oder zugeschlagen haben, als wären sie geistig völlig umnachtet in dem Moment.
Manchmal geht es sogar noch weiter und leite ich langsam zu einem Fall hin, den Johanna, den du sehr gut kennst. Es findet in der Psyche der von Tätern und teilweise auch von Opfern. Wir wissen das in dem Fall, von dem du gleich sprechen wirst, weil es kein Femizid war, sondern es war nur ein Fall, eine Biografie von schlimmster häuslicher Gewalt, aber die Frau ist eben nicht getötet worden durch den Mann. Aber es findet eine Täter-Opfer-Umkehr teilweise statt, sodass Täter sich als Opfer fühlen, die quasi denen keine andere Möglichkeit von der Partnerin gelassen wird, als Gewalt anzuwenden und teilweise sogar die Opfer, die Frauen, eine Art Täterillusion haben, dass sie bei sich die Schuld suchen und fragen, bin ich es, die das auslöst, die eine Art Verantwortung dafür trägt, dass der Partner gewalttätig wird. Dieser Fall, von dem du jetzt gleich sprechen wirst, der ist besonders deshalb spannend, weil du ihn zweimal betrachtet, beleuchtet und mit dem Opfer besprochen hast. Steig mal ein, hol uns mal rein in den Fall.
Genau, also da geht es um eine Frau und einen Mann, die waren mehrere Jahre lang zusammen und in diesen Jahren hat sich die Gewalt eben immer weiter gesteigert. Und was du gerade schon gesagt hast, diese wie Täter-Opfer-Umkehr, die da in dieser Beziehung stattfindet, die ist auch ein ganz wichtiger Punkt, warum diese Beziehung 3 Jahre lang gehalten hat, obwohl es so viel Gewalt gab. Weil das ist ja vielleicht auch etwas, was sich Menschen fragen, die selber nicht in dieser Situation sind. Warum machen das Frauen denn eigentlich mit? Also warum beendet eine Frau so eine Beziehung nicht eigentlich direkt nach dem ersten Mal, dass Gewalt vorkommt?
Du hast, dieser Fall fängt eigentlich hier in der Region Hannover an. Das Paar stammt hierher.
Genau.
Die sind aber weggezogen, ganz schön weit weg nach Schleswig-Holstein. Und das ist nicht untypisch, so scheint es. Schilder mal diesen Zusammenhang.
Genau. Also ich habe, als ich das erste Mal mit der Frau gesprochen habe, das war im vergangenen Jahr auch schon zum Orange Day, also zum Tag gegen Gewalt an Frauen. Da habe ich mich mit ihr und auch mit ihrer Therapeutin über diese ganze Geschichte und das ganze Erlebnis der Frau unterhalten. Die sind zusammengekommen hier in Hannover und sind dann, also es hat erstmal angefangen, sehr, sehr typisch in solchen Situationen mit scheinbar sehr, sehr viel Liebe. Das nennt man Lovebombing. Also wenn dann eben eine Person, in dem Fall der Mann, die Frau mit Liebe überschüttet und ganz viel Aufmerksamkeit ihr schenkt, ganz viel für sie da ist und es sich für sie erstmal sehr, sehr gut anfühlt, weil sie das Gefühl hat, da ist endlich mal jemand, der liebt mich so, wie ich bin und das ist ganz toll, so war es ja noch nie in einer Beziehung. Das ist quasi der erste Schritt und der nächste Schritt ist dann, wie du gesagt hast, die Isolation. Also die sind zusammen nach Schleswig-Holstein gezogen und plötzlich war sie weg von ihrem ganzen sozialen Umfeld, war weg von der Familie, von ihren FreundInnen und plötzlich gab es erstmal nur noch diesen Mann als Bezugsperson. Und das waren so die ersten beiden Schritte, um quasi einzuleiten in alles, was danach noch kam. Und dann ging es so schrittweise los. Also erstmal kamen dann Beleidigungen gegen sie. Erstmal nur zu zweit, dann auch vor anderen Leuten. Dann hat er sie irgendwann mal angespuckt und dann ist er immer körperlicher geworden. Und es hat sich für sie immer mehr diese Grenze verschoben, was sie eigentlich aushält in so einer Situation. Und was dann eben ganz krass war, ist, dass er eigentlich immer wieder zu ihr gesagt hat, er möchte das ja gar nicht. Er wäre ja viel lieber das Opfer in dieser Situation als der Täter. Das hat er auch später noch im Gerichtsverfahren gesagt. Und sie hat gesagt, sie hatte in dem Moment dann wirklich Mitleid mit ihm. Dafür, dass es ihm ja so schlecht geht als Täter. Und sie hat immer wieder den Gedanken gehabt, weil er ihr das auch immer wieder so vermittelt hat, ich muss mich nur ändern, ich muss nur alles richtig machen, dann wird es nie wieder so sein. Dann wird es wieder alles wie am Anfang sein. Also sie hat nicht gedacht, dass es immer weitergeht mit der Gewalt, sondern sie hat gedacht, wenn sie sich jetzt nur richtig verhält und alles so macht, wie er das möchte, dann ist wieder die Phase des Anfangs da, wieder das Verliebtsein und er wird sich nicht mehr gewalttätig verhalten. Aber das war natürlich nicht der Fall. Also es wurde immer extremer. Es gab dann quasi einen sehr traurigen Höhepunkt. 2018 war das. Da hat er sie auch eingesperrt, er hat sie wirklich schlimm verprügelt, hat ihr die Knochen gebrochen dabei, hat ihr Haare ausgerissen und dann hat er sie in einem gemeinsam genutzten Gästezimmer eingesperrt, damit sie nicht rausgehen konnte und andere Menschen sie nicht sehen konnten. Sie hatte dann eben auch keine Toilette zur Verfügung, er hat ihr einen Eimer hingestellt, sie war für mehrere Tage in diesem Zimmer. Irgendwann hat er sie so, als sie fliehen wollte, so bewusstlos geprügelt, dass sie sich dann danach, als sie wieder zu Bewusstsein gekommen ist, erstmal unterm Bett versteckt hat und dann da auch nicht rausgekommen ist und dann auch eben sich da auch eingenässt hat, weil sie eben so lang unter diesem Bett lag, bis sie es dann irgendwann geschafft hat zu fliehen. Und jetzt kommt eigentlich dann fast das Tragischste an diesem ganzen Vorfall. Danach hat sie ihn immer noch nicht verlassen, sondern sie hat immer noch gedacht, es wird wieder besser werden und ist noch 2 Jahre mit ihm zusammengeblieben.
Das heißt auch wieder nach dieser Flucht wieder zurückgegangen in die gemeinsame Wohnung.
Ja.
So, und schließlich gab es aber doch eine Trennung. Was war der Anlass? Was war der Zeitpunkt?
Sie war schwanger. Sie war dann auch irgendwann hochschwanger und hat gemerkt, ich kann kein Kind in diesem Umfeld aufwachsen lassen. Ich möchte nicht, dass mein eigenes Kind so viel Angst hat wie ich. Und dann hat sie ihn hochschwanger verlassen, hat ihn angezeigt, hat sich eine Beratung und Therapie gesucht. Und ja, so konnte sie das Ganze erstmal beenden.
Nach der Anzeige gab es Ermittlungen und schließlich ein Gerichtsverfahren. Erzähl davon.
Ja, dieses Gerichtsverfahren ist für sie sehr frustrierend gewesen. Also erstmal das Urteil ist, dass er wegen vorsätzlicher und gefährlicher Körperverletzung in mehreren Fällen verurteilt wurde zu einer 2-jährigen Haftstrafe, aber ausgesetzt zu 5 Jahren Bewährungszeit. Das heißt, er ist nicht ins Gefängnis gekommen. Und er hat jetzt mehrere Auflagen zu dieser Bewährung. Also er muss zum Beispiel immer seinen Wohnort dem Gericht mitteilen. Und er muss auch 6.000 Euro an seine Ex-Frau zahlen in monatlichen Raten a 100 Euro. Also nach 5 Jahren kommt man dann auf 6.000 Euro. Und ja, da hat er sich am Anfang nicht dran gehalten. Also erstmal war sein Wohnort teilweise unbekannt. Und dann hat er eben erstmal auch gar nicht gezahlt, hat dann irgendwann angefangen, 50 statt 100 Euro zu zahlen. Natürlich hat dann seine Ex-Frau ihren Anwalt auch wieder eingeschaltet und der hat sich auch an das Gericht gewandt. Die Staatsanwaltschaft wollte dann eben auch das Ganze widerrufen und dann konnte aber eben der Verteidiger des Mannes eben darstellen, dass es da irgendwelche Bürofehler gab, weshalb es die Zahlung nicht gab und der Verurteilte anscheinend auch krank geworden ist, jetzt auch nicht mehr arbeitet und deswegen eben auch nicht mehr 100 Euro im Monat zahlen kann. Jetzt wurde das auf 50 Euro runtergesetzt.
Hat sie das Gefühl, dass Rechtsfrieden noch nicht hergestellt ist?
Genau, also sie hat einfach das Gefühl, dass er gerade nicht die Konsequenzen spürt, die er eigentlich spüren sollte für das, was er getan hat. Also sie, ihr geht es jetzt auch nicht um das Geld. Also wenn er am Ende dann eben, es kann noch sein, dass das Gericht dann irgendwie vielleicht auch diese 6.000 Euro nochmal verändert und runtersetzt, damit er das auch wirklich zahlen kann in der Bewährungszeit. Das ist ihr am Ende nicht das Wichtige. Also sie hat genug Geld zum Leben, sondern ihr geht es einfach darum, dass er nicht einfach damit davonkommen kann und nicht einfach genauso weitermachen kann wie bisher. Er war ja auch vorher schon einschlägig vorbestraft. Er hatte auch schon mal eine Vorstrafe dafür, dass er sie auf offener Straße schon mal geschlagen hat und jemand dazwischen gehen wollte. Und dann hat er diesen anderen Mann auch noch geschlagen.
Auch Drogen haben eine Rolle gespielt?
Ja.
Kokain? Also, Kokain ist ja keine Zufallsdroge, sondern der Konsum von Kokain hat immer auch mit erheblicher krimineller Energie zu bekommen, um überhaupt an die Droge zu geraden, zu kommen.
Genau, Kokain und Alkohol haben in seinem Leben schon immer eine große Rolle gespielt, so wie er das auch vor Gericht geschildert hat. Allerdings sagt sie auch ganz klar, dass er jetzt nicht jedes Mal im Vollrausch war, nicht jedes Mal Kokain genommen hatte, sondern dass er sie auch im nüchternen Zustand geschlagen hat. Aber auch das war etwas, was vor Gericht natürlich dann auch strafmildernd ausgelegt wurde, dass er also nicht irgendwie im Vollbesitz seiner Kräfte war, wenn er das gemacht hat.
Wir wissen, immer wieder spielt in solchen Fällen Scham eine Rolle, kann eine Rolle dafür spielen, dass Opfer keine Anzeige erstatten, sich nicht an die Behörden wenden, auch gegenüber Freunden und Familienmitgliedern, das eher für sich behalten wollen. Das bringt mich zu der Frage, wie kommst du an den Fall? Wie hast du Kontakt zu diesem Opfer bekommen? Denn die wird ja nicht auf dem Kröpke gestanden haben und ihre Geschichte lauthals erzählt haben. Also wie geht das?
Das war tatsächlich ein großer Zufall. Also wir haben eben über den Prozess auch berichtet, beziehungsweise unsere KollegInnen von den Lübecker Nachrichten, weil der Prozess eben in Holstein erstmal geführt wurde. Und dann gab es aber eben auch bei uns, weil die beiden ja aus der Region Hannover kommen, eben auch Artikel darüber. Die hat sie gesehen und wir haben eine gemeinsame Bekannte. Und dann hat sie eben über diese Bekannte gesagt, hey, du kennst doch eine Hatz-Redakteurin, ich habe kein Hatz Plus, kann die mir vielleicht die Texte einmal schicken, ich würde gerne wissen, was da drin steht. Mhm. Und so kam der Kontakt zustande und dann stellte sich aber auch raus, dass sie auch einfach das Bedürfnis hatte, vor allem mal zu erzählen, warum bleibt man eigentlich so lange in so einer Beziehung, weil sie, glaube ich, in ihrem Umfeld eben auch auf Unverständnis gestoßen ist. Also es gab auch immer wieder FreundInnen, die vorher schon versucht haben, sie da rauszuholen, als sie noch nicht bereit dazu war. Also da empfiehlt auch die Psychologin, mit der ich gesprochen habe, die Leute nicht zu sehr dazu zu drängen, weil sie das vielleicht in dem Moment einfach noch nicht können, sondern eher einfach immer in Kontakt zu bleiben, erreichbar zu bleiben und zu sagen, hier, ich bin da. Also schon ganz klar benennen, dass da vielleicht was schief läuft, aber trotzdem nicht die Person irgendwie unbedingt dazu zwingen.
Nicht gleich wieder
zwingen.
So eine Schuldlast zu erzeugen.
Genau.
Du bist
ja
zu schwach, um dich zu trennen. Du musst doch aber so in dieser
genau
Art von Druck zu erzeugen.
Ja. Und weil sie das eben einmal gerne erzählen wollte, sind wir so in Kontakt gekommen.
Und ihr habt jetzt vor dem Orange Day 2024 nochmal miteinander gesprochen. So eine weiche Frage. Hast du das Gefühl, dass dieses Opfer die persönliche Autonomie, die in dieser Beziehung verloren gegangen war, wiedererlangt hat?
Also den Eindruck hatte ich eigentlich schon im letzten Jahr tatsächlich. Also
ja.
Ich war da schon total beeindruckt, dass sie trotz allem, was ihr passiert ist, so stark ist und auch wie ruhig sie von all dem erzählen kann.
Bei dem ersten Gespräch, glaube ich, war das so, dass die Therapeutin dabei war.
Genau.
Es war ein Videocall, ganz
ja
profan. Und jetzt bei diesem erneuten Gespräch wieder mit der Therapeutin?
Oder? Nee, das waren nur wir mit Telefonaten und WhatsApp-Sprachnachrichten und ja.
So, Stichwort Therapeutin. Das ist alles schwerer Kram. Nochmal in den Shownotes finden Menschen, die Opfer sind von häuslicher Gewalt oder die in sonstiger Notlage sind, Anlaufstellen, an die sie sich wenden können. Wenn ihr das braucht, guckt da bitte nach, ihr findet das dort.
Ich habe auch jetzt nochmal mit einer Therapeutin gesprochen, auch über dieses ganze Thema, wie schwierig es ist eigentlich, sowas zur Anzeige zu bringen. Da hatte ja auch Manuel eben schon drüber gesprochen, dass da eben Angst und Scham eine große Rolle spielen und eben auch allein, also dass das natürlich auch dauern kann. So eine Anzeige, die hat man quasi, kann man sehr schnell erledigen und dann dauert es ja aber, bis da ein Prozess draus entsteht. Und selbst dann, je nachdem, wie die Beweislage ist, oder eben wie in dem Fall hier, über den wir gerade gesprochen haben, gibt es ja nicht automatisch ein Urteil, mit dem die Opfer zufrieden sind. Und deswegen sagt eben die Frau, mit der ich gesprochen habe, dass sie eigentlich mittlerweile findet, das war es gar nicht wert. Sie hätte ihn am liebsten gar nicht angezeigt, weil es einfach so viel Enttäuschung mit sich gebracht hat. Und die Therapeutin, mit der ich aber nochmal gesprochen habe, sagt, das ist am Anfang oft der Fall. Es geht vielen Frauen so, sie kann das auch sehr gut nachvollziehen, aber je länger man dann in einer Therapie, in einer Beratungssituation bleibt, desto eher kommt man auch an den Punkt, dass man sagen kann, ja, das ist zwar enttäuschend, wie es ausgegangen ist, aber ich habe wenigstens was getan. Ich habe alles getan, was ich tun konnte, um hier irgendwie Gerechtigkeit herzustellen. Und das war trotzdem der richtige Schritt, das zu tun.
Ich glaube, was man dazu vielleicht noch ergänzen könnte, ist, dass so eine Anzeige selber ja auch eine gewisse Gefahr mit sich birgt, ne? Weil man kann sie nun mal nicht anonym erstatten. Und ab dem Punkt, wo der mutmaßliche Täter die Anzeige gegen sich im Briefkasten hat, weiß der natürlich, von wem die kommt. Und das ist natürlich auch ein Aspekt, der noch eine zusätzliche Gefahr ist. Grundsätzlich ist es ja schon so, dass es allein an der Frau immer liegt, aktiv zu werden. Sie ist ja immer in der Rolle, irgendwie in einen gewissen Modus zu kommen. Sie muss sich trennen, sie muss sich vorziehen, sie muss die Kinder in Sicherheit bringen, sie muss die Anzeige erstatten. Derweil kann der Mann machen, was der will.
Wie kann Präventionsarbeit in diesem Delikt- und Themenfeld aussehen, das so viel komplexer und schwieriger ist? Gibt es da irgendwelche Ansätze, Ideen?
In dem Sinne nicht. Deswegen gibt's ja, muss es ja leider sowas wie den Orange Day geben. Nach jeder Tat fragen wir ja auch als Medien immer, hätte diese und jene Tat verhindert werden können? Die Antwort könnte immer sein, ja, aber das Problem ist halt so riesig. Ne? Häusliche Gewalt ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Das fängt an mit der frühen Erziehung im Elternhaus, in der Schule, zum Teil auch popkulturell durch Musik, zieht sich dann durch Drogenerfahrung, durch Alkohol. Johanna hat, glaube ich, ein sehr anschauliches Beispiel dafür. Man sieht es ja zum Teil, wie in Filmen damit umgegangen wird. Da kommt es zur Trennung zwischen Mann und Frau und dann gibt es das Happy End, in dem der Mann die Frau zurückgewinnt. Das ist aber nicht die Realität. Hm. Die Realität ist, dass es nicht funktioniert und das verstehen viele Männer nicht. Und daraus erwachsen sich halt diese Gefühle von Zurückweisung, Angst oder Machtansprüchen. Und solange das noch nicht irgendwie angekommen ist in den Köpfen vieler Männer, wird sich daran leider auch nichts ändern.
Also es wird da sicher Initiativen geben, zum Beispiel in Schulen Präventionsarbeit zu leisten, um schon eben Jungen auf dieses Thema hinzuweisen. Aber wie die konkret aussehen kann, dass sie gelingt, da bin ich jetzt auf jeden Fall auch überfragt.
Es gibt vom Orange Day, der wie gesagt am Montag, den 25. November, ist bis in die zweite Dezemberwoche hinein in Hannover Veranstaltung zu dem Thema. Und ich wäre zum Beispiel nicht direkt drauf gekommen, dass es zum Orange Day einen Lauftreff gibt. Die hier Eichels Event, das ist so eine Sportveranstaltungsagentur in Hannover, veranstaltet zusammen mit der Polizeidirektion Hannover einen Lauf durch die City. Der geht bei der Polizeidirektion am Waterloo-Platz los. Am 25. Treffen 17:30, Start 18 Uhr und dann wird auf einem 5-Kilometer-Kurs durch die City schließlich zum Opernplatz das Ziel gefunden. Es gibt am Mittwoch, den 27. In der Uni einen Vortrag zum Thema Frauenhass, Rassismus im Netz. Es gibt am 30. November für Studentinnen einen Selbstverteidigungskurs in der Uni, ist glaube ich beim Unisport. Und am 3. Dezember gibt es auch wiederum in der Uni einen sehr interessanten Vortrag. Die Aktivistin Lisanne Richter spricht da über das Catcalling. Diese Veranstaltung, die ich gerade genannt habe und weitere, findet ihr in den Shownotes und außerdem Links dazu zu den ausführlichen Veranstaltungsprogrammen zum Thema. Und jetzt würde ich einfach sagen, nochmal, wer Opfer häuslicher Gewalt ist, wer Hilfe braucht, es gibt eine Liste von Anlaufstellen, findet ihr bei uns in den Shownotes. Und ansonsten sage ich einfach danke für die Schilderung, für die Einsichten und Einblicke und Einschätzungen von euch, Manuel und Johanna.
Sehr gerne.
Sehr gerne.
Klar soweit. Der Themenpodcast der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung.